Hallo, ich bin Viktoria von den Weltenbastlern. Wir reden heute übers Weltenbasteln und denkt daran, es gibt Kapitelmarken. Ihr könnt da hinspringen im Podcast, wo ihr wollt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des niveauvollen Trash Talk. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich heute wieder zwei ganz besondere GästInnen, nämlich die Viktoria und den Matthias. Hallo ihr beiden, wer seid ihr denn?
Hallo.
Hallo.
Willst du anfangen, Viktoria, ladies first, oder?
Ist mir egal. Hallo, ich bin die Viktoria, aka Tö, und ich bin Weltenbastlerin.
Ja, und ich bin Matthias, auch bekannt als Logan McCormack, bin Rollenspieler, mache ein bisschen Tabletop-Modellbau und bin eben auch Weltenbastler hauptsächlich.
Und da werden wir gleich drüber reden, aber am Anfang kommen noch so ein paar andere Segmente, beispielsweise das Thema vor dem Thema und die Medienschau. Und das hier ist ja ein niveauvoller Trash-Talk, also eine Spin-Off-Folge, aber ausnahmsweise möchte ich doch mal ein kleines Ask-Me-Anything-Segment besprechen. Denn der Matthias ist schon so ein richtiger Hardcore-Fan, der wirklich alle Trash-Talk-Folgen, und das sind inklusive der Bonus-Folgen, schon über 140 Episoden am Stück weggepumpt hat. Und da wird es mal Zeit für Feedback. Seit der zweiten Staffel gibt es ja das Ask-Me-Anything-Segment, bei dem die HörerInnen uns irgendwelche nerdigen oder auch persönlichen Fragen stellen, um uns besser kennenzulernen, damit sie sozusagen eine parasoziale Beziehung zu uns aufbauen. Und daher natürlich die Frage an Matthias als Hardcore-Fan, hast du schon irgendwie so eine parasoziale Beziehung zu Elea, André oder eben mir aufgebaut?
Oh ja, definitiv.
Sehr gut. Dazu die passende Folgefrage. Da wir ja in einer kapitalistischen Dystopie leben, in der nur messbare monetäre Erfolge zählen, hat dich deine beginnende emotionale Verbindung zu uns schon mal dazu gebracht, irgendwas zu konsumieren, was wir besprochen haben?
Definitiv, beziehungsweise ich hatte mindestens mir irgendwas auf irgendeine Wunschliste schon mal gelegt, wo ich mir gedacht habe, oh ja, das könnte ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Zum Beispiel Kern habe ich mir schwerpunktmäßig, nachdem es ja die Auszeichnung bekommen hat beim Goldenen Stefan, habe ich mir da mal Waschel geholt. Das hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, so richtig.
Mission erfüllt, sehr gut. Bei mir ist es ja so, und das ist kein Geheimnis, dass ich ein großer Fan des Dorpcast und entsprechend von Thomas Michalski und Michael Mingers bin. Und tatsächlich hat mich Michael vorgestern dazu verleitet, sehr viel Geld auszugeben, denn Ende letzten Jahres hat er sozusagen mich geinfluenced, dass er in einer Virtual Reality Arena gespielt hat. Also du hast so einen Raum, der ist vielleicht 8x8 Meter groß und du kriegst so eine VR-Brille auf den Kopf gesetzt und Sensoren an den Körper dran geschnallt und dann erlebst du ein kurzes Abenteuer, bei dem du wirklich denkst, du wärst mittendrin statt nur dabei. Und weil jemand aus meiner Rollenspiel-Mädelsrunde einen runden Geburtstag hatte, haben wir ordentlich Geld in die Hand genommen und eine Star Trek-Mission gespielt. Also wir waren quasi die Rothemden, die unter anderem ein von Klingonen angegriffenes Schiff untersucht haben. Und dann haben wir sehr viele Phaserstrahlen durch die Gegend gejagt und sind, weil wir uns auch wie typische Rothemden angestellt haben, ziemlich oft K.O. gegangen. Ich muss sagen, das war schon eine echt coole Erfahrung. Trotz natürlich gewisser technischer Einschränkungen. Wie gesagt, wir konnten uns zwar in dem vielleicht 8x8 Meter großen Raum frei bewegen und weil die 3D-Grafik sozusagen sekundengenau reagiert hat, sind wir auch nicht unbeabsichtigt zusammengestoßen, aber bis auf eine von, ich glaube, 4 Kampfbegegnungen war das nicht wirklich relevant, weil die ganzen simulierten Deckungen außerhalb des Bewegungsfeldes waren und beispielsweise die Mädels, die jetzt nicht so, in Anführungszeichen, super taktische Paintball-Erfahrung wie ich haben, die sind einfach auf der Stelle stehen geblieben. Und wenn ich ehrlich bin, ich eigentlich auch, weil ja, die Gegner sind halt stupide auf uns zugerannt. Ich habe mich ab und zu mal hingekniet, und durch die Lücken geschossen und ein, zwei Befehle gebrüllt, die keiner gehört haben, weil die alle so gequiekt haben. Ja, aber witzig war es trotzdem. Taktik und Bewegung und so gab es also nicht, aber das Ganze war trotzdem ziemlich lehrreich, weil wenn man Schussgefechte sonst nur beim Rollenspiel runterwürfelt, dann ist das schon mal eine ganz andere Erfahrung, wenn so ein riesiges Monster oder eben ein Klingone in Lebensgröße vor einem steht und man dann trotzdem die ganze Zeit daneben schießt. Ich war irgendwie der Beste von allen und habe, glaube ich, eine Trefferquote gehabt von 22%. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wie gesagt, wir hatten ziemlich Spaß, was man auch in dem Video in den Shownotes sehen kann. Wobei, falls euch das anseht, dreht lieber den Ton ein bisschen runter. Wie gesagt, die Mädels waren ziemlich laut. Und zumindest das Fantasy-Abenteuer, was ja so eine Art Dungeons & Dragons oder Pathfinder ist, ungefähr vom Vibe her, das werden wir uns beim nächsten Geburtstag sicherlich nochmal gönnen. Vor allem, das war vorgestern so eine recht spontane Sache. Da haben wir zu viert für einen Abendtermin in der Woche jeweils 45€ bezahlt. Also so ungefähr 1€ pro Minute. Das ist schon teuer. Aber wenn man ein wenig vorausplant, einen früheren Termin unterhalb der Woche nimmt, in einer 5er-Gruppe oder 6er-Gruppe aufläuft und vielleicht sogar noch irgendwo den Rabattcode findet, dann geht man mit etwas mehr als 30€ pro Person raus. Das kann man sich so für einen einmaligen Gaudi schon mal leisten. Also, lieber Michael Mingers vom Dorpcast, vielen Dank, dass du mich geinfluenced hast. Das war wirklich ein guter Tipp.
Darf ich fragen, wo das war dann?
Ja, das ist eine Kette mit Filialen, die über in den ganzen großen weltweiten Städten ist. Keine Ahnung, Los Angeles und New York und keine Ahnung.
Ja.
Und Alsfeld und Wiesbaden.
Krass.
Die deutschen Standorte sind tatsächlich nicht ganz so glamourös.
Krass. Cool.
Das ist jetzt auch die perfekte Überleitung zur Medienschau. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich einfach mal weiterlabere. Denn diese Überleitung ist einfach viel zu naheliegend, als dass ich sie nicht aufnehme. Ich stelle jetzt in der Medienschau zwei Romane bzw. Hörbücher vor, die sich um Freizeitaktivitäten in einem mehr oder minder starken Science-Fiction-Setting drehen, bei dem auch Computer bzw. die entsprechende Software eine relevante Rolle spielen. Und wir haben in der VR-Arena ja nicht gegeneinander gespielt, wie es etwa beim Lasertag wäre oder beim Paintball oder beim Software, sondern wir haben gemeinsam gegen den Computer gespielt. Und wie gesagt, die Gegner waren jetzt nicht mega schlau, aber irgendwie geht es freizeitmäßig ja doch immer weiter in Richtung des Spiels gegen vorgefertigte Programme oder sogar künstliche Intelligenz. Nicht nur am Computer, sondern sogar bei Brettspielen. Und damit meine ich jetzt nicht nur unbedingt irgendwelche Schachprogramme, sondern auch normale Brettspiele. Und selbst ich habe schon mal probehalber eine Chat-KI als Spielleitung für ein Solo-Rollenspiel ausprobiert. Und das ging erschreckend gut tatsächlich.
Huh.
Wie sind denn eure Gedanken dazu? Ist KI die Zukunft des Rollenspiels oder meinetwegen der Freizeitgestaltung?
Also mit KI jetzt bei Rollenspielen hatte ich jetzt noch wenig Kontakt gehabt. Ich finde KI ist eigentlich ein spannendes Thema, ab dem ich ein bisschen neutral gegenüberstehe in der Hinsicht, dass ich sage, solange KI irgendwas Unterstützendes macht, irgendwas Helfendes, wie zum Beispiel jetzt ChatGPT, das man dann als Inspirationsquelle zum Beispiel nutzen kann, wo man, wenn man irgendwo stecken geblieben ist. Oder jetzt eben auch sowas wie Midjourney, um zum Beispiel jetzt Ideen für Bilder zu entwerfen. Da finde ich es ganz gut, aber sobald es anfängt, irgendjemanden zu ersetzen, finde ich es schlecht. Also ich glaube, das wird sich durchsetzen vielleicht, aber ich weiß nicht, ob das so diesen Flair des klassischen Rollenspiels treffen wird. Weil ich glaube, das wär dann, ist zu sehr dann dieses gegen Computerspielen. Trotzdem. Meine Meinung.
Ja, also ist halt eine Zukunftstechnologie. Wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht. Kann gut sein, dass große Spielleitungs-KIs vieles übernehmen werden. Ich bin mir aber doch recht sicher und hoffe doch sehr, dass Rollenspiel uns in dieser persönlichen Form auch erhalten bleibt.
Ja.
Und nach dieser echt langen Einleitung, die ja quasi schon mit dem Thema vor dem Thema angefangen hat, komme ich jetzt wirklich zum ersten Teil meiner Medienschau. Denn ich habe mal wieder zwei Hörbücher vom Argon Verlag gehört, die überraschend gut zu unserem bisherigen Gespräch passen. Und ich fange an mit Die Burg erschienen als 400 Seiten dicker Roman, beziehungsweise eben als Hörbuch, welches gleich in mehreren Varianten angeboten wird. Da gibt es eine gekürzte CD-Fassung mit 9 Stunden 30 Minuten, eine gekürzte Streaming-Fassung mit 11 Stunden und 9 Minuten sowie eine ungekürzte Streaming-Fassung mit 13 Stunden und 20 Minuten. Und letztgenannte Variante habe ich gehört. Die Handlung ist eigentlich recht simpel, denn es geht um den genialen, aber auch aufbrausenden Milliardär Nevio, bei dem ich irgendwie an Elon Musk denken musste, der sich eine halb verfallene Burg gekauft hat, um daraus einen riesigen Escape Room mit angeschlossenem Hotel und Freizeitkomplexen zu bauen. Aber weil Milliardäre ja immer so ein klein wenig größenwahnsinnig sind, ist das kein normaler Escape Room, sondern ein gleich 5 Höhlen- und Kellersysteme umfassender Riesen-Escape Room, der komplett von einer künstlichen Intelligenz gesteuert wird. Man sagt zu Beginn, was man haben möchte, komplett von der Thematik über die Geschichte bis hin zum Umfang und dem Schwierigkeitsgrad. Und die KI bastelt in wenigen Augenblicken ein komplettes Abenteuer. Und mittels riesiger LED-Wände, Soundsystemen und sogar Geruchsgeneratoren hat man die perfekte Immersion, die individuell auf die Spielgruppe zugeschnitten ist. Also eine wirklich coole, aber eben auch hochgradig komplexe Angelegenheit, weswegen zu Promo-Zwecken kurz vor der Veröffentlichung nochmal ein Testlauf durchgeführt wird, bei dem gezielt eingeladene GästInnen das Erlebnis auf Herz und Nieren testen sollen. Dabei ist die Gruppe ziemlich klischeehaft. Sie besteht neben Nevio und seinem Lakaien beispielsweise aus einem sehr schlauen, aber auch sehr eingebildeten Geschichtsprofessor, der überhaupt keinen Bock auf den ganzen Quatsch hat, einer verlogenen Influencerin, einer typischen Rätselheft-Mutti, die bei einem Preisausschreiben gewonnen hat, und aus einem konkurrierenden Escape-Room-Betreiber, der natürlich um seine Existenz fürchtet. Und dann passiert, was passieren muss. Das Abenteuer geht los. Natürlich wollte die Testgruppe es besonders gruselig und besonders brutal. Und dann dreht die KI durch und versucht, die Testgruppe umzubringen. Ja, und damit habe ich eigentlich schon alles erzählt, was es zu sagen gibt. Vielleicht noch ein kleiner Spoiler, aber das ist ja eine Genrekonvention, also kein richtiger Spoiler. Die KI stellt sich bei ihren Mordversuchen natürlich ziemlich schlau an, aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil die ProtagonistInnen wirklich allesamt total blass und zumeist klischeehaft bleiben. Mitunter sind sie sogar wirklich unsympathisch, sodass es gar nicht so schlimm für mich als Hörer war, wenn mal irgendwie jemand doch nicht aus der Hülle mehr rauskommt. Aber, und das ist ein großes Aber, ich bin trotzdem ziemlich motiviert bis zum Ende dran geblieben, weil es halt doch irgendwie spannend ist und man wissen will, wer denn am Ende rauskommt. Wobei man sich schon irgendwie drauf einlassen muss, dass dieses Setting, naja, so ein paar Vorgaben hat, die nicht unbedingt realistisch sind. Also, wenn wir mal ehrlich sind, im echten Leben würde die Feuerwehr kommen oder das Ordnungsamt oder das Bauamt und mangels Fluchtwegen würden die den Laden schließen, bevor überhaupt der erste Spatenstich gesetzt worden ist. Zumindest in Deutschland. Daher sage ich mal so, ich gebe ja traditionell immer 0,2 Sterne weniger als das Amazon-Publikum, damit ich ein Image als besonders kritischer Podcaster habe. Das gab hier also 4,1, also gebe ich 3,9 von 5. Allerdings dürfen Escape Room-Fans und Leute, die so ein bisschen Überlebenshorror mögen, hier bedenkenlos auch nochmal die abgezogenen 0,2 Sterne oben drauf packen. Wenn ihr Spaß habt, habt Spaß. Ich hatte auch Spaß. Ja, und ich denke, nachdem ich so viel geredet habe, lasse ich euch mal reden, denn ich weiß, ihr habt auch ein paar sehr interessante Medien mitgebracht.
Ja, okay. Dann fange ich mal an. Eine Frage, es gab, glaube ich, noch keine Drittelschnellvorstellung, oder? Immer eine doppelte.
Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ich habe das schon zweimal gemacht. Das letzte Mal müsste es gewesen sein in der Dune-Folge. Also, warum nicht? Warum nicht? Mach ruhig.
Okay. Also, es wird jetzt eine Drittel-Medienshow geben unter dem Obergesichtspunkt Comics. Und zwar wird es einen Webcomic geben, einen franco-belgischen Comic und nochmal was zum Thema Manga. Und zwar sind es alles drei Comics, die mich sehr beeinflusst haben und inspiriert haben. Deswegen waren die für mich jetzt so das wichtig, dass ich gesagt habe, wenn Medienshow, kommen die gleich mal als erstes dran. Ich fange mal mit dem Webcomic an. Das ist Kill 6 Billion Demons von Tom Bloom. Zu finden unter kill6billiondemons.com. Und es geht darum, dass eine junge Barista beim versuchten Beischlaf mit ihrem Freund plötzlich von einem enthaupteten Gott einen Schlüssel in die Stirn gedrückt bekommt, der einfach nur als der Götterschlüssel oder the Key einfach nur bekannt ist. Und ihr Freund zeitgleich von der Reiterhorde entführt wird in eine andere Dimension. Und sie eben auch durch diesen Schlüssel in die Stadt Throne kommt, welche das Zentrum des Universums darstellt. Und diese Stadt Throne ist, besteht aus toten Göttern, die teilweise als Häuser verwendet werden. Und man kann sich, wenn man zum Beispiel jetzt Dungeons & Dragons Fan ist, so ein bisschen vorstellen wie Planescape vom Setting her. Also es gibt Engel, es gibt Teufel, es gibt Untote, es gibt andere Viecher, die sich dort rumtreiben. Aber das Ganze unter einem total wilden, sehr inspirierenden Genre-Mix. Also das ist wirklich was, wo ich sagen muss, es hat mich total inspiriert, was Stil und Design angeht und Details vor allem. Die Story läuft noch. Es gibt zurzeit 6 Bücher, also die man auch kaufen kann. Man kann es eben auch auf Totholz kaufen und eben online lesen, kostenlos. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der mal über den Tellerrand von klassischer Mittelalter-Fantasy mal rüberschauen will, in eine Mischung, die irgendwo zwischen asiatisch, dann doch christlichen Motiven, also Teufel, Engel und ganz wilden anderen Ideen vorkommen, also Mischung ist. Und es werden auch Beispiel Verweise auf Twin Peaks gibt es jetzt in den neueren Folgen und sowas. Also es ist wirklich ganz großes Kino mit massiver Action, absolut empfehlenswert. Bis jetzt nur auf Englisch erschienen. Ich glaube, es gibt französische Bücher noch, aber leider noch nicht auf Deutsch, aber das kann ich, Mischung gesagt, absolut nur empfehlen, wenn man mal ein Setting mal erleben will, das so anders ist, wie ich es noch nie vorher gekannt habe. Ja, das war Teil 1. Teil 2 ist eine franco-belgische Comicreihe, die Schiffbrüchigen von Ussac, geschrieben von Christophe Alestor und gezeichnet von Adrien Floch. Christophe Alestor ist vor allem bekannt als Autor der Troy-Comicreihe, also von Trolle von Troy. Die Schiffbrüchigen von Ussac ist auch so eine Comicreihe, die mich total einfach nur visuell vor allem inspiriert hat. Die Story ist, muss ich sagen, sehr mittelmäßig. Gebe ich offen ehrlich zu. Aber die Bilderwelten sind fantastisch. Also es geht darum, dass drei Hauptcharaktere, einmal die Astronavigatorin Granit, der Bordtechniker Navas und die Passagierin Callista zusammen auf einem Kreuzfahrtraumschiff namens Kometenstaub sind und dieses Kreuzfahrtraumschiff auf dem Planeten Ussac abstürzt und sie versuchen, von diesem Planeten wieder wegzukommen. Und dieser Planet ist einfach fantastisch. Das muss man einfach so sagen. Es ist eine bunte, wilde Mischung wieder aus Fantasy-Science-Fiction-Elementen, irgendwo zwischen Star Wars und ganz schwer zu vergleichen. Also es ist wirklich so dieses klassische Franco-Belgische, was ich immer so finde, das ist sehr kreativ ist einfach. Dass man kaum in amerikanischen Comics oder anderen Comics irgendwo sieht. Und wie schon gesagt, die Geschichte ist ein bisschen nebensächlich, aber ist allerdings auch sehr humorvoll, hat auch ein bisschen kinky Elemente, also was eigentlich auch teilweise für franco-belgische Erwachsenen-Comics auch ein bisschen so ein Markenzeichen ist. Mir ist sie damals in Hermkes Romanboutique, schöne Grüße an Gerd, empfohlen worden und ich muss sagen, absolut großartig, wie schon gesagt, was visuelle Eindrücke, Atmosphäre, Stimmung, Ideen angeht, es ist beeindruckend. Es gibt 17 Ausgaben insgesamt, ist abgeschlossen und diese teilen sich auf in zwei Zyklen. Der erste Zyklus hat 9 Ausgaben, der zweite Zyklus 8 Ausgaben und ist einfach, wenn man mal Bock auf ein total geiles Setting auch wieder hat, was abgedreht, gut durchmischt ist, kann ich es nur empfehlen. Und die dritte Vorstellung, die ich kurz anreißen möchte, ist eigentlich kein Comic oder kein Manga in dem Fall an sich, sondern ein Mangaka, nämlich Junji Ito. der vor allem für seine Horror-Mangas bekannt ist. Und zwar insbesondere für Uzumaki, Tomi und Gio, was mir persönlich auch noch einfällt. Und bei ihm ist es so, er hat einen sehr reduzierten, aber sehr schönen Zeichenstil, der teilweise dann, wenn es richtig drauf ankommt, ins Albtraumhafte reingeht. Also wirklich sehr intensiv ist. Und ich bin normalerweise kein Manga-Leser und deswegen ist er für mich die große Ausnahme. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob andere Manga-Zeichner das machen, dass sie, wenn dann immer so ein Schockmoment kommt, der dann immer auf der Seite dann kommt, die man gerade aufblättert. Ich vermute es mal, habe ich keine Ahnung. Aber das hat mich so immer sehr gefallen, dass er es schafft, ein perfektes Timing zu machen und dadurch Spannung aufzubauen, wenn man die Seite umschlägt, auf einmal ein Bild sieht, das halt wirklich einen halt so erschüttern lässt, wo man so Gänsehaut bekommt. Und was mich vor allem auch an ihm fasziniert, ist seine Art, Geschichten zu erzählen und diese Geschichten selber, weswegen er auch oft mit H.P. Lovecraft verglichen wird, aber ohne die nervigen, rassistischen Einflüsse. Er schafft es einfach, kosmischen Horror und Weird-Horror oder auch Weird-Fiction zu schreiben, ohne irgendwie beleidigend oder irgendwie ja, andere Menschen oder Personen zu verletzen. Und jetzt mal so als Beispiel, im Prinzip, also bei Uzumaki geht es zum Beispiel um ein paar Teenager in einem Dorf, dessen Einwohner immer mehr von Spiralen fasziniert sind. Und überall sieht man dann immer mehr Spiralen, zum Beispiel in Wolken über dem Krematorium bilden sich Spiralen ab, in Schneckenhäusern und es nimmt immer mehr zu. Und dadurch entsteht so eine Lovecraft-Horror-Stimmung, die dann irgendwann mal überhand nimmt und das Ganze dann zu einem monströsen Finale auftürmen lässt. Wie schon gesagt, absolut empfehlenswert, auch gerade für Leute, die, sagen wir mal, Call of Cthulhu spielen oder im Cthulhu oder vertagen und mal Bock haben auf Geschichten vielleicht zu erzählen, die neu sind, anders sind. Nicht diese klassischen Cthulhu-Tentakel-Stories, wie man sie halt so schon alle kennt. Ja, das war mein flotter Dreier zum Thema Comic.
Ja, ich stelle einen absoluten Anime-Klassiker vor. Ghost in the Shell von 1995. Ich empfehle diesen Film immer wieder, weil er eine extrem interessante Cyberpunk-Welt darstellt und visuell wie auch von der Musik her, das hat so an manchen Stellen so eine archaisch anmutende japanische Musik, extrem faszinierend ist. Das Ganze geht auch ins Philosophische. Es hat viel diesen, was ist der Mensch, was ist die Seele. In die Richtung geht das viel. Und ein guter Grund, diesen Film auch zu gucken, ist, er ist sehr kurz. Er ist keine 90 Minuten lang, da ist so viel reingepackt. Das ist der eine Film, von dem ich immer wieder begeistert bin. Je häufiger ich ihn gucke, desto besser wird er. Und ich mochte ihn schon direkt am Anfang. Also es ist ein spannender Film, steckt viel drin, ist kurz, Klassiker, kann man mal gucken.
Ich habe sofort die Musik im Ohr, die ist einfach legendär. Der Matthias hat schon ein Stichwort genannt, das greife ich natürlich gleich wieder auf, nämlich der Gerd von Herkes Romanboutique. Meine zweite Medienschau bleibt beim Thema mörderische Spiele und sie bleibt auch beim Thema InfluencerInnen. Und hier greife ich es auf, denn neben Michael Mingers gibt es noch jemanden, dem ich fast schon blind vertraue, der mich also influenzt, wenn es um Fantastikprodukte geht. Nämlich Gerd vom Würzburger Nerdladen Hermkes Romanboutique. Der hat halt echt richtig viel Ahnung und ich sende ihm hiermit liebe Grüße. Und vielleicht erinnert ihr euch, in der Episode 40 über Cyberpunk-Rollenspiele habe ich das dystopische Jugendbuch Game Show Der Preis der Gier besprochen, was mit 2,5 von 5 Punkten eine sehr mittelprächtige Wertung bekommen hat. Aber hier kommt jetzt der Gerd ins Spiel, denn der fand meine Bewertung viel zu schlecht und wir haben ein wenig herumdiskutiert, warum das Buch eigentlich ganz gut ist. Und da hat er mich sozusagen geinfluenced, dass ich dem zweiten Band eine Chance geben soll, oder besser gesagt, dass ich mir den auch noch antue. 432 Seiten hätte ich dafür lesen müssen, aber es gibt ja zum Glück den Argon Hörbuchverlag und seine Rezensionsexemplare Und vor allem gibt es erneut die sehr gute Sprecherin Mary Lou Pullman, sodass ich die 11 Stunden und 26 Minuten beim Autofahren wegsnacken konnte. Der zweite Band trägt den Namen Das Versprechen von Glück und dreht sich weiterhin um die Geschehnisse in der Glücksspieldiktatur von New London. Vielleicht nochmal zur Erinnerung. In der Gameshow-Welt gibt es ein strenges Kastensystem, welches auf Reichtum basiert. Mit harter Arbeit ist der Aufstieg aber quasi nicht zu schaffen und das ist auch gar nicht gewollt, denn man muss Wetten abschließen auf nicht selten tödliche Arena-Wettkämpfe, zu denen diejenigen gezwungen werden, die kein Geld mehr haben. Der eigentlich privilegierten Teenagerin Cass ist genau das passiert, als ihr spielsüchtiger Vater ihr ganzes Geld geraubt hat, aber weil sie halt die Protagonistin ist, nicht nur schön und schlau und sportlich, sondern halt perfekt, kommt sie in den besten aller Gameshow-Clans unter und dann auch noch zur Rebellion. Außerdem wird sie von den heißesten Typen umschwärmt und die obligatorische Löschung ihres Gedächtnisses klappt auch nicht ganz so richtig, weshalb sie im Verlauf des zweiten Bandes zu so etwas wie dem Gameshow-Heiland wird, dessen Wissen die Menschheit in eine bessere Zukunft führen soll. Also ihr hört schon an meiner Stimme irgendwie, es ist nicht ganz so überzeugend. Aber ganz so einfach gestaltet sich der geplante Aufstand zur Niederschlagung der Glücksspieldiktatur dann doch nicht, denn Verrat und Intrigen gibt es an jeder Ecke. Und das ist im Prinzip die gesamte Handlung, die auch im zweiten Teil wie eine ziemlich dreist Kopie von Die Tribute von Panem wirkt, nur diesmal noch mit einer extra großen Portion Total Recall. Aber nicht dem originalen Kinoklassiker, sondern der Halbgar-Neuverfilmung. Dass dieser zweite Band, der Gott sei Dank der finale Teil der Dilogie ist, von mir eine sogar noch schlechtere Wertung bekommt, liegt an der Beibehaltung altbekannter Schwächen und an dem Hinzukommen neuer Kritikpunkte. Denn wir erinnern uns, um mal bei den altbekannten Schwächen zu bleiben, das gesamte Worldbuilding, also genau das, was wir heute besprechen in dieser Folge, ist unendlich schwach. Beispielsweise hatte ich ja moniert, dass ich überhaupt keine Vorstellung davon bekam, wie die Gameshow-SpielerInnen eigentlich so leben oder was das überhaupt für ein Staat sei, der seine ganze Daseinsberechtigung auf Glücksspiel aufbaut. Und wenn dann schon so ein riesiger weißer Fleck im Worldbuilding im zweiten Band dann doch mal angesprochen wird, dann ist es echt ernüchternd, was sich die Autorin Franzi Kopka so aus den Fingern saugt. Etwa wenn der zentrale Aspekt des Staatswesens, also der Glücksspielzwang, damit begründet wird, dass der Staatsgründer eben gerne Glücksspiele mochte. Hahaha. Also, das waren die in Anführungszeichen alten Probleme, okay. Aber es kommen diesmal halt noch neue dazu. Beispielsweise gibt es plötzliche Zeitsprünge, welche die Figurendynamiken verändern, was dann aber dazu führt, dass es teilweise Charakterentwicklung gibt, wo es in Anführungszeichen gesetzt, denn tiefgründiger werden die Figuren nie, höchstens nerviger, die man nur schwer nachvollziehen kann. Und apropos Figuren, da Cass ja jetzt Rebellen und Heiland in Personalunion spielt, nimmt sie gar nicht mehr an den Gameshows teil, was natürlich ungünstig ist, wenn die Protagonistin des Romans fast schon risikofrei durch so ein dickes Buch schlafwandelt. Und dann gab es ja im ersten Band schon eine ganze Menge Deus Ex Machina Momente, also plötzliche Hilfestellungen und RetterInnen in der Not, damit Cass unrealistischerweise jede noch so schwere Situation meistert, und das wird im zweiten Band bis zur Lachhaftigkeit übertrieben. Ganz ehrlich, wie dieser Mist bei Amazon 4,5 von 5 Sternen bekommen kann, ist mir völlig unbegreiflich, und weil ich mich gerade so in Wut geredet habe, werde ich hier dem Gerd offiziell als meinen Literatur-Influencer entlassen, weil, sorry, hast du nicht gut gemacht.
Oh je.
Dieser Roman verdient nicht mehr als 2 von 5 Sternen. Und nur weil ich heute gute Laune habe und Mary Lou Pullman mit ihrer wundervollen Stimme gegen das Desaster ankämpft, bekommt das Hörbuch noch 2,5 von 5. Und da habe ich schon alle Augen zugedrückt. Und jetzt hoffe ich, ihr habt irgendwas Positives, damit es nicht ganz so negativ ist hier.
Der arme Gerd. Okay. Dann bin ich wieder dran, glaube ich. Und ich hau jetzt mal was Uraltes raus. Und zwar, ich habe ja am Anfang erwähnt, dass ich ja auch Tabletop Modellbauer bin. Also ich habe schon seit Jahren nicht mehr gespielt, aber ich tue immer noch gerne mit Miniaturen umbauen, bemalen und solche Sachen machen. Und das Ganze hat einen Ursprung bei mir. Ich habe früher relativ viel Warhammer 40k gespielt. Auch mit Freunden zusammen, wo wir wirklich Großschlachten gemacht haben, bevor es Regeln für Großschlachten gab. Das hieß, wir waren auf dem Schweinfurter Fantasy Festival mit zwei Tischtennisplatten und haben auf beiden Seiten so viele Figuren gehabt, dass ungefähr jeder Zug 6 Stunden gedauert hat.
Oh je.
Ja, genau. Und jetzt muss ich aber sagen, das war nie so meins gewesen in der großen Menge. Und dann kam eben im Jahr 2000 ungefähr, wenn ich mich recht entsinne, von Games Workshop das Spiel Inquisitor raus. Und Inquisitor hat mich sofort gecatcht. Am Anfang habe ich erst gedacht, okay, neuer Maßstab, 54 mm statt 28, das fand ich schon mal für blöd. Aber ich habe mir dann das Buch geholt und war begeistert. Warum? Erstens, bei Inquisitor geht es darum, man spielt sehr kleine Killteams. Von im schlimmsten Fall einer Figur bis 4, 5 Figuren. Nicht mehr. Ganz selten mehr. Also wirklich sehr klein. Jede Figur ist ein Spezialist in seinem Gebiet. Ein besonderer Charakter. Und wie im Prinzip ein Rollenspielcharakter. In den meisten Fällen werden sie von einem Inquisitor angeführt. Kann aber auch ein Freihändler sein oder ein Techpriester oder Space Marine oder alles Mögliche. Was an der Sache faszinierend war dann eben noch, ist das Regelwerk, was nur optional ein Punktesystem eingeführt hat zum Balancieren. Es gibt offiziell keine Balance. Man kann mit dem Spiel machen, was man will. Man kann seine Modelle bauen und mit Werten versehen, wie man möchte. Es gibt ein paar Beispiele, es gibt Beispielcharaktere, um sich da so ein bisschen durchzuhangeln. Und das fand ich hochgradig inspirierend. Das hat mich auch im Rollenspielbereich inspiriert, zu sagen, ja okay, Balancing, nö, die Welt ist unfair. Muss nicht immer alles ausbalanciert sein. Und was eben auch noch so eine Sache ist, es gibt bei dem Spiel eine Spielleitung, die sich eben dann die Gefechte überlegt. Und man hat eigentlich so etwas wie, wenn man jetzt Dungeons & Dragons spielt und mit Battle Maps spielen würde, hat man hier diesen kompletten Fokus auf dieses Gefecht. Und dann ist es so, dass halt dann ein Szenario gesettet wird. Und in diesem Szenario tun einfach dann die Spieler versuchen, dann ihre Ziele zu erreichen. Das kann zum Beispiel das Schließen eines Dimensionstores sein, das Erledigen eines Verräters und so weiter und so fort. Also da gibt es Möglichkeiten en masse. Was eben auch auffällt ist, im Grundbuch gab es keine Aliens. Es gab lediglich einen Besessenen, der von einem Dämonen besessen war. Aber es gab sonst keine Aliens, keine Chaos Space Marines oder irgendwas, keine dieser klassischen Gegner, sondern eigentlich nur normale Leute des Imperiums, die gegeneinander gekämpft haben. Und das ist eben auch dieser Fokus, dieser Kampf innerhalb des Imperiums zwischen den verschiedenen Parteien der Inquisition. Und das fand ich halt extrem spannend. Es hat sich aus dem Spiel heraus, haben sich zwei wichtige Sachen für mich entwickelt. Das eine, ich weiß nicht, Philipp, ob du die Romane kennst, aber die Eisenhorn-Romane von Warhammer 40k?
Ich weiß zumindest, dass sie gut sein sollen, aber ich habe noch nie einen gelesen.
Okay, also die Romane sind durch das Spiel entstanden. Die hätte es nie gegeben vorher. Weil eben Eisenhorn ein Charakter ist, der zum ersten Mal in diesem Spiel aufgetaucht ist. Und das andere, es hat sich dann so entwickelt, dass sehr viele Leute das Spiel lieben oder auch die Idee dahinter einfach lieben. Und daraus hat sich diese Ink-28-Bewegung im Netz gebildet, wo eben dann viele sagen, ja gut, 54 mm Maßstab ist jetzt auch nicht so unseres. Wir machen einfach mit 28 mm Maßstab weiter. Und daraus hat sich diese Bewegung gebildet, wo sehr viele Leute sehr geile Miniaturen machen, die schon eher in die Richtung Kunst gehen, als wie jetzt normale Tabletop-Figuren. Und wo ich auch sehr fasziniert bin, sehr gerne mitmache, was leider auch sehr, sehr teuer ist. Aber es ist eben für mich dieses, ich kann damit für mich mehr erreichen, als wenn ich jetzt strikt irgendwelche Armeen aufbaue, die anmal, und das gefällt mir einfach nicht so sehr. Ich mag dieses kleine, dieses Scharmützel, dieses Story, massive Story einfach, und es ist richtig cool. Deswegen kann ich nur empfehlen, wenn jemand, also Das Buch gibt es nicht mehr zu kaufen. Es gibt noch ein PDF, das muss man im Netz suchen. Kann man finden unter Inquisitor Living Rulebook, weil es eben auch von den Fans weiterentwickelt worden ist. Und wenn man mal wirklich eine, sagen wir mal, sehr inspirierendes Tabletop lesen will, spielen will, kann ich es nur empfehlen. Richtig spaßig, total geil. Ja.
Wenn dich 40K so interessiert, vom Setting her und der Action und dem ganzen Lore-Zeug, ich habe jetzt, weil wir uns doch irgendwie in der Gruppe sehr gefreut haben über diese VR-Arena, mal so geguckt, was es noch im Umkreis gibt. Und es soll wohl demnächst, ich glaube Nürnberg oder Fürth, irgendwo die Gegend, eine Arena geben, wo du ein 40K-Spiel spielen kannst.
Bin dabei. Wann fahren wir hin?
Mal gucken, wenn es irgendwann mal offiziell ist, klar. Also selber als Space Marine mal irgendwelche Necrons oder so wegmetzeln.
Ja, das wär's.
Da wäre ich dabei. Doch, da wäre ich dabei.
Saugeil.
Ja, ich habe zum Schluss noch etwas Historisches. Den Orchideengarten. Das ist ein Fantastikmagazin, was 1919 bis 1921 rausgekommen ist. Bekannt sind so Sachen im englischsprachigen Raum Weird Tales durch H.P. Lovecraft und so. Und das ist aufgearbeitet. Die deutschsprachige Fantastik, die frühen Teile davon, nicht aufgearbeitet. Und dann fragt man sich zum Beispiel, warum auf einmal in Prag so jemand wie Kafka auftritt, der so weird schreibt. Und wenn man sich mal den Orchideengarten anguckt, dann versteht man, woher das kommt. Das sind viele kurze Geschichten, illustriert, teilweise vor allen Dingen die Cover, sehr toll illustriert. Und da sind einfach ganz viele, ja, weirde Fantasy-Geschichten im Grunde drin. Viel, was man eben genretechnisch als Fantastik wahrscheinlich am ehesten beschreibt. Und Horror, da kann man mal reingucken. Denn das Schöne ist, wir haben eine große PDF von der Uni Heidelberg, kann man sich einfach runterladen. Das sind alle Ausgaben, ich glaube, es sind so 1000 Seiten insgesamt. Und ich will das einfach mal so in den Raum werfen, weil ich das Gefühl habe, das ist ganz wenig bekannt. Und ich würde gerne das bekannter machen. Und ich hätte total Lust, ja, dass das ein bisschen mal mehr ins Bewusstsein rückt, dass wir schon sehr lange auch deutsche Fantastik haben. Und wie gesagt, der Orchideengarten, das ist vor Weird Tales rausgekommen, das ist das erste Fantastikmagazin der Welt. Zumindest wird es so gehandelt. Und ja, finde ich spannend.
Ja.
Sehr cool. Und ich glaube, ich kann mir einige HörerInnen vorstellen, die sich genau auf diese Epoche versteift haben, die das bestimmt super spannend finden. Natürlich zum Beispiel meine Podcast-Partnerin Lea, die ist ja so ein 20er-Jahre-Labkind. Mhm. Ich glaube, für die wäre das was.
Das ist sowieso toll, weil allein schon die Werbung auch in diesem Magazin zu lesen, fand ich schon so lustig. Das ist einfach halt Dokument aus der Zeit. Das ist ein Zeitdokument. Ja, macht einfach Spaß.
Ich glaube, das wäre auch bestimmt eben für Cthulhu-Spieler so als Vorlage dann auch für Handouts oder sowas bestimmt interessant, mal reinzuschauen.
Oh ja. Und auch für als Inspirationsquelle hervorragend.
Ja.
Für den Trash-Talk, da bekommt ihr die allerbesten Tipps.
Ja. Nur das Beste und das Feinste.
Okay. Und damit kommen wir zum Hauptthema. Nämlich dem Weltenbasteln. Denn ihr seid ja WeltenbastlerInnen. Und ich fange einfach mit der allersimpelsten Basic-Frage an. Was ist Weltenbasteln? Und was muss man sich darunter vorstellen?
Ja. Willst du anfangen oder soll ich?
Ich kann wohl machen.
Ja, mach du mal. Ladies first.
Weltenbasteln ist einfach das Kreieren einer fiktiven Welt. Und zum Beispiel kann man sie durch Bilder und Texte festhalten. Typischerweise an Bildern haben wir die Weltkarte, die gemeinhin schöne Weltkarte. Und häufig schreibt man eben Texte auch noch. Und im Grunde, Weltenbasteln beginnt im ganz Kleinen. Wenn du schon dir eine Geschichte schreiben willst und dir ein fiktives Dorf irgendwo in unserer Welt überlegst, hast du schon geweltenbastelt, hast du dir einen Ort ausgedacht. Das geht aber natürlich auch so weit, dass man halt komplette Fantasy-Welten, Science-Fiction-Welten, halt komplett eigenständige Welten, riesige Welten, und so macht. Ja.
Dann lass mich doch gleich mal hier Stimmung reinbringen. Die HörerInnen wissen alle, wie ich so Rollenspiel spiele. Also leg mir deine Dungeon-Karte hin und eine Battlemap für meine Figürchen, stell mir ein paar Monster und Fallen in den Weg und ich bin sehr glücklich. Warum zum Teufel sollte mich Weltenbasteln interessieren?
Weil, wenn man seine eigene Welt baut, also auch gerade jetzt im Rollenspielbereich, geht mir es immer so, ich fühle mich da wesentlich wohler als in einer vorgegebenen Welt. Ich habe zum Beispiel ja auch schon recht lang Forgotten Realms gespielt oder am Anfang DSA, wie so viele andere auch. Und ich habe mich aber da, wenn ich mich versucht habe, ein bisschen an den Fluff zu halten, habe ich mich nicht wohl gefühlt. Also es war so ein bisschen so ein Kontrollverlust, so dieses Gefühl, ah, ich muss das jetzt so machen, wie es da drin steht, aber irgendwie gefällt mir es nicht und es war einfach nicht so meins. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das einfach nach Freischnauze. Und dadurch hatte ich einfach das Gefühl gehabt, okay, das ist alles meins, ich habe die Kontrolle, ich kenne mich da aus, ich habe da meine Sandbox, ich kann da wüten, wie ich will und mal schauen, was passiert.
Philipp, wenn ich das so höre, wie du das beschreibst, dann ist Weltenbasteln für dich vielleicht tatsächlich nicht so sehr was. Es gibt ja unterschiedliche Arten, warum man Welten bastelt. Viele machen das um ihre Fantasy-Geschichte. Sie wollen schreiben einen Roman und dafür brauchen sie halt eine Hintergrundwelt. Und da wird geweltenbastelt. Da sind dann immer die SchriftstellerInnen sind dann immer sehr, oh, nicht die Weltenbastler-Krankheit, dass man nicht mit der Geschichte weiterkommt. Wir sind genau diese Kranken. Wir machen so viel Weltenbasteln wie geht.
Ja.
Genau, andere machen Rollenspiele, brauchen das für Rollenspiele oder was auch immer. Wir machen aber auch teilweise, haben wir Weltenbasteln zum Selbstzweck, dass wir wirklich, die Welt ist das, worum es geht. Und das ist im Grunde wie jedes kreative Hobby. Es ist ein, einfach eine eigene Perspektive aufzeigen. Wer kennt es nicht, wenn man, weiß ich nicht, in der Stadt wohnt und sich mal wünscht, auf einem verwunschenen Bauernhof zu leben und dann träumt man vielleicht. Und das ist Weltenbasteln.
Ja, genau.
Dann bin ich mal interessiert. Mal so ganz vom Anfang an. Ich habe jetzt einen Dungeon, da will ich gleich ein paar Monster töten, aber der soll ja nicht in der Leere des Nichts stehen. Da muss noch Spielwelt drumherum. Wie fange ich denn da an oder wie geht ihr als Profis denn da vor?
Also, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man anfangen kann. Also, und beim Rollenspielen ist die eine Möglichkeit, die ich immer gerne benutze, die Bottom-up-Methode. Das heißt, ich fange im Kleinen an und es wird immer größer. So funktioniert ja auch im Prinzip Beyond the Wall, was du ja mit deinen Instagram-Girls spielst. Man baut am Anfang sein Dorf, gemeinschaftlich in dem Fall ja auch, und was außenrum ist. Und das reicht ja am Anfang schon meistens aus, dass du einfach sagst, okay, ich habe hier mein Dorf mit einer Mühle und einem Bäcker und Metzger und der Stadt und der Dorfwache und dem Schmied. Dann habe ich nebendran einen Wald. In dem Wald gibt es Feen und Elfen. Ein bisschen weiter weg sind dann die Berge mit den Zwergen und Trollen vielleicht und Drachen. Und damit hast du schon ein klitzekleines Wäldchen zusammengeschraubt, das du aber immer weiter entdecken kannst. Das ist gerade, wenn man so Anfänger ist vielleicht, die einfachste Methode. Einfach zu überlegen, okay, ich will jetzt da mit meinen Freunden Abenteuer erleben und sage dann, okay, ich habe jetzt hier ein Dorf, nebendran ist so die Höhle, wo vielleicht der Dungeon ist oder unterm Dorf vielleicht. Und da kann man das dann wunderbar so langsam erkunden. Also wie schon gesagt, meine zwei Hauptwelten zum Beispiel sind auf die gleiche Art und Weise entstanden, von klein auf groß. Es gibt natürlich auch dann die Methode, die Top-Down-Methode, wo dann Leute sagen, ja, ich hätte gerne eine Welt und ich fange jetzt mal an, mal zu schauen, wie sie im Sonnensystem, wo sie sich befindet, wie sie um die Sonne kreist, wie lange die Tage dauern, physikalische Gesetze bestimmen und so weiter und so fort. Geht auch. Aber für Anfänger ist persönlich jetzt meine Meinung, ist Bottom-up, glaube ich, das Einfachere.
Ich habe ja auch jetzt Erfahrung damit. Ich bastel seit einer Weile an meinem eigenen Rollenspielsystem, auch so OSR. Osme heißt das. Und ich habe auch eine Welt dazu. Und bisher, ich bin auch immer dafür bekannt, sehr kleine Welten zu machen. Und bisher habe ich mir einfach gedacht, so, okay, ich will ein Sword and Sorcery Setting. Und da bin ich im Grunde top-down gegangen und habe mir im Grunde eine 8x8 Felder große Karte, wie so ein Schachbrett. Und damit ich das eben auch mit einem Schachbrett dann spielen kann, weil ich das mal ausprobieren möchte, habe ich mir gemacht. Und die ist eigentlich ja dadurch eben sehr, sehr grob pixelig und habe dann irgendwie diese 12 Felder sind Flusslandschaft, diese 13 Felder sind Wüste. Und zu jedem Feld überlege ich mir jetzt ein Encounter, eben, oh, hier ist ein Dungeon. Und dann geht man ins Dungeon runter und da wären wir dann bei dir.
Und wie ich das also rausgehört habe, einerseits baut ihr zum Beispiel für ein Rollenspiel, oder auch für eine Geschichte, manchmal auch so ein bisschen als Selbstzweck. Habt ihr da, je nachdem, für was ihr die Welt baut, andere Vorgehensweisen?
Ich brauche zum Beispiel meine Welten meistens für Rollenspiele einfach. Also Selbstzweckwelten habe ich so gut wie keine. Nicht wirklich, nein.
Ich bin vor allen Dingen Bastlerin zu Selbstzwecken, also Selbstzweckwelten. Da ist viel, weiß ich nicht, einfach, ja, ich würde mal sagen, autobiografisches oder auch, man therapiert sich ja auch selbst durch sein kreatives Schaffen, nicht wahr? Und das Tolle an der Welt ist halt, du kannst alles machen. Und bei einer Rollenspielwelt oder einer Romanwelt, dann musst du halt einen Fokus setzen. Aber ich muss das für eine Selbstzweckwelt überhaupt nicht machen. Ich gehe in die wildesten Richtungen und vor einer Weile hatten wir in unserem Forum das Weltennetzwerk, wo jeder aus dem Forum einfach eine eigene Zuglinie gebastelt hat. Und dann haben wir Bahnhöfe und Stationen und Überkreuzungen und dann hat man sich abgesprochen. Und das war so lustig. Und jeder hat einfach, wie wäre denn meine Zuglinie? Es hat einfach Spaß gemacht und da war überhaupt nichts mit Zweck, mit Roman oder Rollenspiel.
Genau. Was aber nicht heißt, dass man zum Beispiel jetzt auch sagen könnte, man hat jetzt dieses Bahnnetzwerk, man könnte jetzt da drin auch vielleicht ein Rollenspiel irgendwo stattfinden lassen, was vielleicht manchmal ein bisschen schwer wäre, aber es würde vielleicht irgendwie gehen. Aber jetzt zum Beispiel ich, der jetzt eigentlich nur Rollenspielwelten bastelt, ich habe immer zum Beispiel für mich eine Art Rahmenabsteckung, dass ich sage, okay, was will ich mit dieser Welt erreichen? Welches Gefühl will ich mit dieser Welt erzeugen? Welche Stimmung? Welche Art von Geschichten sollen da dran stattfinden? Und wo sind sozusagen die Grenzen, um es nicht zu universell ausarten zu lassen?
Ich meine, Grenzen habe ich auch, aber ich habe weniger dieses, wozu mache ich es? Weil ich mache einfach, was mich interessiert und hau einfach in die Welt rein, was reinpasst, so ästhetisch. Und ja.
Genau.
Da bleibe ich doch gleich mal dran, gerade an dir, Victoria, da du ja auch Rollenspielautorin bist. Mhm. Macht ihr oder machst du manchmal Kompromisse oder ziehst du deine Vision eiskalt durch, auch auf die Gefahr hin, dass es weiße Flecken oder gewisse Inkohärenzen gibt? Oder vielleicht um ein bisschen menschlicher, emotionaler zu fragen, tut es weh, wenn man geliebte Ideen begraben muss, weil es der Weltenbau nicht hergibt?
Okay, das ist eine mehrteilige Frage. Die Sache ist, mir tut es selten weh, geliebte Ideen einzustampfen, denn ich bin eine eher iterative Bastlerin. Das heißt, ich füge nicht immer einfach nur Neues dazu. Ich bin häufig auch so, na, das ist doof. Jetzt muss ich das neu machen. Das ist schließlich meine Welt. Und mit einer Rollenspielwelt, wenn ich sie spiele, da muss ich dann eben abwägen, wie kann ich die Welt noch hinbiegen, wenn ich gerade zum Beispiel eine Runde spiele. Und klar, es gibt Teile in meiner Rollenspielwelt, wo ich sage, das würde ich gerne machen, aber es passt nicht gut in die Welt rein. Bei mir ist es eher das Problem, das kann ich nicht leiten, das traue ich mir nicht zu. Ja, und weiße Flecken, vor weißen Flecken habe ich überhaupt keine Angst, weil ich mir nur sehr kleine Welten zulege. Ich mag, sobald ich so große Flächen und so, ich habe einen Pol und die Wüste und alles, keine Chance, da bin ich raus, da habe ich nur weiße Flecken. Ich mache lieber eher dichte Welten, deswegen eben ein 8x8-Grid.
Und vielleicht nochmal eine mehrteilige Frage. Wie wichtig ist denn bei so einem Weltenbau Realismus? Und um beim Realismus-Thema zu bleiben, was sind denn eure Werkzeuge und Quellen, um die Aspekte des Weltenbaus abzudecken, die nicht in eurem persönlichen Fachbereich liegen, damit es halt auch realistisch ist?
Fange ich mal an. Also Realismus kommt immer drauf an. Es gibt, ich finde immer der Begriff der Konsistenz irgendwie immer schöner, je nachdem, was für eine Welt man hat. Wenn man natürlich sehr bodenständige Welt hat, ist Realismus hat ja schon einen sehr hohen Wert. Aber es gibt dann auch sogenannte ISO-Welten, also ist so, halt so, wo nicht viel erklärt wird, sondern sehr viel auf Atmosphäre oder das ist halt einfach jetzt ein so, wie es sein soll und ich will es auch gar nicht groß erklären, wo Realismus auch vorhanden ist, aber nicht unbedingt erklärt wird. Und mir ist zum Beispiel persönlich wichtig, dass eben diese Konsistenz stimmt. Und dann gehe ich dann so weit, dass ich auch zum Beispiel sage, okay, dann recherchiere ich in manchen Punkten halt einfach jetzt im Internet. Oder eben wir tauschen uns in der Weltenbastler-Community eben aus. Weil da sind auch Leute eben, die sich mit manchen Sachen besser auskennen als wir ich. Und dann hat man so einen Austausch und kann eben dann die Fragen, die sich so auftun, dann beantworten. Also wie gesagt, Realismus weniger, also für mich jetzt persönlich Konsistenz umso mehr. Autoren wahrscheinlich sind da wahrscheinlich, je nachdem wahrscheinlich auch wieder mehr auf Realismus ausgelegt, dass sie dann sagen, ich will jetzt hier eine sehr mittelalterliche Fantasy-Welt haben und da muss das Mittelalter auch sehr schön dargestellt sein. Das habe ich ja zum Beispiel gar nicht oder wenig. Und wie gesagt, mit Tools sind einfach so Sachen jetzt eben wie persönlicher Austausch, Recherchen, Recherchen, Recherchen. Ich sage immer, konsumieren, konsumieren, konsumieren. Das bringt Inspiration, das bringt Wissen. Und Wissen ist gerade beim Weltenbasteln sehr wichtig. Auch wenn die Leute immer sagen, ja, das ist ja so Fantasy-Kram und das ist ja das weltfremd. Nein. Man muss sich immer ein bisschen im Klaren sein, wie die Welt funktioniert, weil dann kann man auch seine Welt zum Funktionieren bringen. Ja.
Ja, ich lese in letzter Zeit viel über die Bronzezeit, um mich für meine Rollenspielwelt ein bisschen reinzulesen, weil das Problem bei Rollenspielwelten ist, die SpielerInnen müssen checken, was abgeht. Das heißt, so ein Mindestmaß an Konsistenz braucht so eine Welt da schon, meiner Meinung nach. Allerdings, gerade für diese Selbstzweckwelten, da sage ich immer, dass Realismus eine Stilentscheidung ist. Das ist eine Stilrichtung, die kann man machen, die muss man nicht machen. Ich streite mich da gerne mit meiner mit einer Freundin, die Lektorin ist oder wird. Und ich kann einfach mal erzählen, ich habe eine kleine Welt, die ist so dicht. Manchmal sage ich, da sind 100 Leute, die müssen dann die Rollen übernehmen, wenn die Welt mal gerade sehr klein ist und dann müssen die alle mehrere Rollen spielen. Weil die müssen halt die Stadt irgendwie am Laufen kriegen. Und dann sind das sind Schollen, die Stadt besteht aus Schollen. Ich habe ein Wachsmeer und da sind wachsen Dochte und die Dochte haben so Grotten und dann sind in den Grotten baden die Flammennymphen, die aus den Dochten entstehen und dann können die Flammennymphen wieder versklavt werden und in einen Ofen gesperrt werden und dann kommt es, dass der Schmied mit einer Flammennymphe am Fechten ist, weil sie sich halt das Schwert geschnappt hat oder so. Also man kann einfach Haufen coole, spaßige Sachen einbauen und ich mache einfach drauf los. Und da ist mir Realismus vollkommen egal.
Ja. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, mal, ich glaube, es war in der Medienschau, nein, es war sogar im Thema vor dem Thema, dass wir in einer kapitalistischen Dystopie sind mit irgendwelchen Erfolgsmarkern. Deswegen natürlich die passende Frage, wie hoch ist denn eure Erfolgsquote? Also wie viel Prozent der Anfangsideen erblicken denn am Ende das Licht der Welt?
Also ich habe zum Beispiel bei meiner Hauptwelt Gaia, die habe ich zwischenzeitlich komplett umgemodelt, weswegen dann von, sagen wir mal, am Anfang, das sind wahrscheinlich erstmal 80% an Ideen wieder verworfen worden. Aber dafür sind dann neue dazugekommen. Also deswegen, das ist immer so ein beweglicher Prozess einfach. Das ist was. Also für mich ist es immer so eine Sache, wenn was nicht passt, wird es passend gemacht. Und dann gibt es halt auch mal Änderungen und dann kommen neue Ideen und alte werden wieder verworfen, weil es halt einfach doch nicht irgendwie die Stimmung nicht passt. Und deswegen gibt es immer wieder diese Änderungen. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen wegen Erfolgsquote. Für mich ist es ein Erfolg, wenn die Welt stimmt für mich, wenn es sich gut anfühlt, wenn es mir Spaß macht, wenn ich darauf Bock habe, in ihr einzutauchen und mir Dinge vorzustellen, was es dort gibt, um mit diesen dann zu arbeiten. Dann ist es für mich eine Erfolgsquote. Dann habe ich 100% Erfolg, 110. Ja.
Dann ergänze ich die Frage vielleicht noch an euch beide. Wie oft kommt am Ende denn ein erfolgreiches Setting raus, aber es ist ganz anders, als ihr es euch am Anfang vorgestellt habt? Denn wenn was rauskommt, ist es ja trotzdem Erfolg, auch wenn es am Anfang Cyberpunk sein sollte und am Ende Fantasy ist.
Ich muss direkt die Frage torpedieren, weil ganz häufig, weil du sagst am Ende, wir haben häufig kein Ende. Häufig sind das Welten, an denen wir teilweise lebenlang basteln und das sind dann unsere Welten. Und es ist immer suspekt, das passiert nämlich auch nur sehr, sehr selten, dass jemand sagt, ja, ich bin fertig mit der Welt. Weil wir, zumindest bei uns im Forum, eigentlich halt keine Produkte schaffen. Natürlich, AutorInnen machen ihre Bücher, aber die Welt dahinter lebt dann auch noch weiter. Dadurch, dass wir keine Produkte schaffen, haben wir nie diesen Endpunkt. Wir malen einfach, im Grunde, wir nehmen uns eine Leinwand und malen immer weiter, immer weiter. Wir sagen nie, das Bild ist fertig. Dementsprechend, wie unterscheidet sich der Anfang der Welt bis zum Ende? Manchmal bleibt der Kern erhalten und man hat außenrum ganz viel drumrum gepackt und es wird immer bunter und größer. Manchmal, so wie ich, klumpt man die Welt wieder ein, macht sie wieder klein und fängt im Grunde wieder von neuem an und da fällt ganz viel raus.
Ja.
Jetzt hast du im Gegensatz auch schon meine nächste Frage torpediert. Wenn es kein Ende gibt, passt die Frage eigentlich nicht, aber weil ich sie mir aufgeschrieben habe, sage ich sie trotzdem, ansonsten schneide ich es raus, wenn es keine Antwort gibt. Hat sich am Ende bei euch trotzdem schon mal ein gravierender Fehler eingeschlichen, den ihr komplett übersehen habt?
Immer. Ständig.
Ja, nicht am Ende, aber zwischendrin. Also das sind halt so Sachen, wie ich es eben vorhin gesagt habe, gerade wenn man jetzt von innen nach außen bastelt, also vom Kleinen ins Große, dann schleichen sich immer wieder Konsistenzfehler ein. Irgendwann kann es passieren, dass sie dann so groß werden, dass man sagen muss, nee, das passt jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich erstmal einen Reboot durchführen. Und dann wird halt mal die Welt komplett verworfen. Also weil du vorhin das Beispiel gebracht hast von Cyberpunk und jetzt ist es Fantasy. Also meine Hauptwelt Gaia war am Anfang eine Dungeons & Dragons Fantasy-Welt mit Steampunk-Elementen. Davon ist effektiv nichts mehr übrig geblieben. Punkt. Es ist jetzt eine postapokalyptische Sci-Fantasy-Welt, ja, wo eigentlich von den klassischen Dungeons & Dragons-Tropes oder auch Steampunk-Sachen nichts mehr da ist. Aber es ist immer noch die gleiche Welt.
Also ich mache ständig solche Fehler, wo ich denke, ah, verdammt. Und dann muss man irgendwie überlegen, ob ich das Redcon oder so. Typischerweise bei mir, ich habe in meiner Heimatwelt einen Charakter Henning benannt, ist mir aber auch entfallen, dass ich den Namen Henning woanders in meiner Welt schon hatte. Und da ich eh nur wenig Charaktere habe, ist das doof. Eigentlich hätte ich nur einen Henning. Aber ich habe einfach vergessen, dass ich den anderen Henning hatte. Dass ich einen Zoowärter habe, der die ganze Zeit Zäune umstellt, damit die Tiere nicht ausbrechen. Aber sie haben halt zu wenig Zäune.
Nun bin ich zugegebenermaßen doch schon so ein wenig fasziniert von eurer Kreativität. Wie seid ihr denn zum Weltenbasteln eigentlich gekommen? Gab es da so einen Erweckungsmoment vielleicht oder ist das so ein natürlicher Prozess gewesen? Weil ich kann vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, mein bester Kumpel Stefan, auch nachdem Nerds gegen Stefan benannt ist, der hat früher zum Beispiel auch seine ganz eigene Welt erschaffen, indem er einfach, als er noch ein Kind war, Grundschulkind, vielleicht auch Sekundarschulkind, seine ganzen Lego-Geschichten quasi irgendwann zu einer ganzen kohärenten Welt zusammengebastelt hat. Und er hat dann eine super komplexe Lore und super komplexe Charaktere, einen ganzen Planeten zusammengebastelt.
Da kann ich mich anschließen. Das war bei mir genauso. Also ich hatte auch sehr früh mit Lego angefangen, Welten zu basteln. Also wirklich nicht so klassisch Ritter, nein, Ritter, Weltraum, alles gemischt. Wurde auch als Kind schon sehr stark durch so Sachen wie
Masters of the Universe beeinflusst oder auch ein hoher Einfluss von mir waren die alten Harryhausen, Sindbad-Filme oder auch diese Jason und die Argonauten und die ganzen Sachen, die damit Einfluss genommen haben. Und es war bei mir so ein Dauerzustand. Und ich habe schon immer eigentlich Welten gebastelt und das Ganze wurde dann eigentlich durch die Entdeckung von Pen-and-Paper-Rollenspielen halt sozusagen, hat sich das Ganze in eine Art, ja, das hat es nochmal so angepusht einfach. Und richtig interessant wurde es dann eben, als ich über die Weltenbastler-Community gestolpert bin und mir gedacht habe, hä, interessant, ich bin nicht der Einzige, der so ist. Und das hat die ganze Sache nur weiter angepusht. Also wie gesagt, bei mir ist es wirklich so, seit Kindergarten bin ich schon am Weltenbasteln.
Ja.
Ja, wir haben die meisten Personen bei uns im Forum basteln schon irgendwie ihr Leben lang an Welten. Eine Bastlerin, die teilweise noch Dokumente hat, seitdem sie 3 ist und wo sie immer noch so, ja, das, als ich mit 4 diesen Namen, jetzt muss der in der Lautverschiebung auch noch wieder Sinn ergeben. Haha, haha, wie mache ich das? Und die sind halt, die kommen dann halt irgendwann, finden das Forum und sind so, oh mein Gott, es gibt andere Verrückte wie mich. Wie geil ist das denn? Und natürlich hoffen wir auch über diesen Podcast Leute zu finden, die sagen, oh mein Gott, das mache ich auch. Es gibt ein Forum dafür, es gibt noch andere Verrückte wie mich. Ich bin allerdings sehr untypisch mit 18 einfach auf das Forum gestolpert und habe gedacht, das ist ja cool, das mache ich jetzt auch. So bin ich gekommen.
Dann erzählt doch mal von dieser Community. Macht ruhig mal ein bisschen Werbung. Wir sollen ja auch einen Mehrwert bieten für die HörerInnen.
Ja, also wir sind das Weltenbastler-Forum.
Oder die Weltenbastler-Community seit neuestem.
Genau, also weltenbastler.net und da kann man dann das Forum aufrufen. Wir sind ein recht altes Forum. Ich glaube, 99 gab es eine E-Mail-Liste und seit 2000 gibt es das Forum. Also noch richtig oldschool. Und wir sind eine kleine Community, sehr kuscheliger Haufen, sehr queerfreundlich und ja, wir reden halt über Welten und basteln Welten.
Ja, wir sind ein Pool an Leuten, die sich gegenseitig austauschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Berufen, unterschiedlichem Wissen, was die Sache, wie schon gesagt, sehr einen Vorteil macht einfach, um sich gegenseitig da fortzubilden. Wir haben Tutorials, ja, also oder auch Leute, die halt Sachen gut erklären können einfach. Einmal im Jahr gibt es bei uns eine Weltenbastler-Olympiade, wo wir uns Aufgaben stellen, die wir dann halt bebasteln und mit Auszeichnungen, in Anführungszeichen, so ein bisschen. Wir machen einmal im Jahr den Adventskalender mit Kurzgeschichten aus unseren eigenen Welten. Wir machen immer wieder mal Speedbastel-Events, wo es dann heißt, ein Thema, eine Stunde und zack. Und das sind so Sachen, wo man sich dann auch ein bisschen über seine eigenen Komfortzone raustrauen muss. Einfach, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal was, ob es effektiv ist, ob ich es dann irgendwann mal gebrauchen kann, keine Ahnung. Aber es ist so, sind so kreative Übungen einfach. Und was wir noch machen eben, ist zweimal im Jahr treffen wir uns. Das sind wohlgemerkt keine Cons im klassischen Sinne.
Auch nicht im unklassischen Sinne. Es sind kleine Treffen.
Ja, es sind Familientreffen, kann man sagen. Also, wer zu uns kommt ins Forum und sich da ein bisschen eingelebt hat, wird wahrscheinlich, oder hoffe ich mal, dann auch auf die Idee kommen, mal zum Treffen zu kommen. Dass man sich näher kennenlernt, intensiver kennenlernt, besser austauschen kann noch. Dass man ein Gesicht hinter dem Namen findet. Und das ist dann, wie schon gesagt, wie ein Familientreffen in der Zwischenzeit geworden. Ich sehe die Weltenbastlerinnen öfters als wie meine eigene Familie. Wenn ich mal ehrlich bin, also so Onkel, Tanten sehe ich weniger.
Das ist eine starke Aussage. Wie groß ist denn die Community?
Gute Frage.
Über die Jahre haben wir viele Mitglieder angesammelt. Wer aber über, naja, wie gesagt, über 20 Jahre dann bleibt und dann auch zum Treffen kommt zum Beispiel oder halt aktiv bastelt, schwankt. Vor allen Dingen ist halt auch, wenn die Leute dann berufstätig werden, eben nicht mehr SchülerInnen und Studium oder so, dann ist häufig auch ein bisschen die Zeit zum Weltenbasteln für viele ein bisschen schwieriger. Und dann kommt man auf die Treffen und dann wird überlegt, wie kriege ich das hin? Wie kann ich wieder meine Kreativität in den Alltag integrieren? Das hatten wir jetzt vor kurzem erst. Und ja, es ist nicht so leicht zu sagen, wie groß die Community ist. Aber sie ist klein, sie ist kuschelig.
Also ich habe gerade nachgeschaut, im Forum sind 450 Mitglieder ungefähr angemeldet. Der harte Teil sind aber zurzeit, würde ich mal sagen, so 40, 60, die immer da sind. Also wir haben, wie schon gesagt, viele Karteileichen, klar. Aber so 40 bis 60 sind so der harte Kern.
Und nun habt ihr ja nun schon sehr viel rumgebastelt. Was sind denn so eure großen Meilensteine? Oder vielleicht auch, ihr könnt stellvertretend für die Community sprechen. Was sind denn von der Community so die großen Meilensteine? Hat es vielleicht mal irgendein Setting geschafft, dass es publiziert worden ist? Oder gibt es vielleicht so ein super XXL-Setting auf 5000 Seiten ausgedehnt? Irgend sowas ganz Besonderes?
Eine Besonderheit ist zum Beispiel, dass wir eine Autorin bei uns haben, nämlich die Astrid Vollenbruch, die unter anderem für 3 Fragezeichen geschrieben hat und die jetzt auch es geschafft hat, mal endlich den ersten Teil ihres Romans rauszubringen, nämlich Rabenzeit.
Wie lange hat sie da nochmal dran geschrieben?
40 Jahre, 50 Jahre, ich weiß es. Nee, 40 Jahre, Entschuldigung, ich mache sie älter, als wie sie ist. Und das ist, glaube ich, so ein 8000-Seiten-Skript, was er da geschrieben hat. Bin mir nicht ganz sicher.
Uiuiui.
Also es ist sehr viel Material. Sehr, sehr viel Material.
Jetzt ist natürlich peinlich. Wir haben mehrere SchriftstellerInnen und jetzt die Werke alle aufzuzählen ist, kenne ich die überhaupt alle? Krieg so mit, ja, hier, mal da.
Ich habe ja noch ein anderes Beispiel und zwar den Christian Kennig von Dungeon Slayers. Der war früher bei uns auch im Forum gewesen. Aber seit er Dungeon Slayers macht, hat er sich rar gemacht. Der Kerl. Grüß nach Berlin.
Mairi Stritter darf auch gern mal wieder vorbeischauen.
Genau.
Lemner bastelt sich nicht von allein.
Ja. Grüße an Mairi.
Grüße gehen raus.
Ansonsten, wie gesagt, wir sind vielleicht jetzt nicht die produktivsten mit öffentlichen Veröffentlichungen, sage ich mal. Aber wir sind halt welche, die halt, ja, vielleicht träumen wir zu sehr dafür, dass wir uns da so hardcore an Veröffentlichungen ranwagen.
Man darf halt auch nicht vergessen, das ist ja so überkreativ, dass wir halt nicht gemeinsam, wir bauen gemeinsam an einer Welt, jeder hat seine eigene Welt und jeder hat seine eigenen Welt hin. Und das ist, da ist dann schwer zu sagen, oh, wow, das war jetzt eine große, große Sache im Forum, weil es kommt halt nicht so vor, dass wir gemeinsam an was basteln. Wir helfen einander die ganze Zeit, aber jeder kocht sein eigenes Süppchen.
Dafür ist es halt eine gewaltige Fundgrube an Ideen, sag ich mal, an kreativer Energie, wo halt wirklich Sachen absolut dabei rauskommen, an die man sonst normalerweise nicht denken würde.
Ja, und wer Karten liebt, da haben wir auch einige Leute, die halt dann auch Kartentutorials und so und dann...
Genau.
Ah.
Ja.
Und jetzt wollen vielleicht einige HörerInnen quasi mitbasteln. Habt ihr denn für diese Tipps und Tricks, vielleicht sollten sie ganz klein anfangen oder sollen sich gleich in das größte Projekt aller Zeiten stürzen, was sind so eure Erfahrungen, eure Tipps und Tricks für Neulinge im Weltenbasteln?
Geh entspannt dran. Mach dir keinen Stress. Eine Welt ist nicht innerhalb von 7 Tagen gemacht worden. Auch wenn da jemand was anderes behauptet. Das funktioniert nicht. Einfach keinen Stress machen. Einfach die Sache so ein bisschen entspannt laufen lassen. Das ist schon mal wichtig. Und normalerweise ist ja am Anfang steht ja eine Idee. Irgendwie wie, ich habe da so ein Bild im Kopf von so einem Dorf. Und mal schauen, was es da so gibt. Und da kann man sich, wie schon gesagt, so ein bisschen erstmal leiten lassen. Erstmal so reinfließen. Beispiel war es bei mir so, als ich mit Gaia angefangen habe, da gab es nur die Idee von einer Hafenstadt am Anfang. Und wo dann damals eben meine Frau, wir haben immer 1:1 Sessions gespielt viel. Und da war ihre Charakterin als Diebin unterwegs. Und aus dieser Hafenstadt wurde dann immer mehr Umland. Und es hat sich aber so im Fluss entwickelt, also ganz natürlich. Also ohne, dass man jetzt Stress irgendwie macht mit, jetzt muss das hin, jetzt muss hier hin, da brauchen wir was. Nein, das blockiert eher. Also wie gesagt, einfach recht entspannt an die Sache rangehen. Einfach, wie gesagt, mehr die kreative Energie fließen lassen, als wie jetzt sich zwingen zu wollen. Das wäre so erstmal der wichtigste Tipp persönlich, würde ich einfach sagen. Und ein zweiter wichtiger Tipp, den ich noch sagen würde, ist konsumieren so viel wie geht. Also Medien. Keine Drogen. Medien. Drogen könnten auch helfen, aber das finde ich jetzt nicht so gut. Also wie schon gesagt, Comics, Bücher, Filme,
Wikipedia, Dokumentation, Musik, Kunstausstellungen, Bilder, Fotografien, whatever, Karten. Einfach neugierig sein und wie ein Schwamm alles aufsaugen. Ob man was davon gebrauchen kann oder nicht, ist ja eine Sache. Und auch immer daran denken, das Rad ist in seltensten Fällen neu erfunden worden. Also wenn jetzt irgendwas ist, zum Beispiel, wo man sich denkt, ja, das gab es ja schon mal irgendwo. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ich war zum Beispiel, als ich damals 2007 in Avatar im Kino war, habe ich nur gedacht, okay, Mr. Cameron, wir müssen mal darüber reden, wie viel sie von meiner Welt geklaut haben. Weil ich halt auf meiner Hauptwelt Gaia ebenfalls schwebende Inseln und blaue Leute und eben auch Pflanzen habe, die im Dunkeln leuchten. Passiert. Ist so. Da kann man nichts dagegen machen. Und das sind so Sachen, die ich jetzt erstmal so als allgemeine Sachen erstmal sagen würde.
Also Inspiration ist immer gut. Häufig ist auch einfach Alltag Inspiration. Also Matthias' Frau hat zum Beispiel erst die letzten Tage jetzt gebastelt. Die Klecker. Kleine Geister, die einem den Löffel zur Seite schubsen. Und dann kleckert man. Und das ist ärgerlich. Und das ist eine sehr süße kleine Geisterwesen. Und natürlich, ist die Inspiration ist sehr klar. Und was ich immer denke, beim Weltenbasteln, ist, eine Welt kann alles sein. Wir leben in unserer Welt und alles das, was wir kennen, ist in unserer Welt. Also es kann alles sein. Wir haben Sprachbastler, die sich halt dann darauf spezialisieren, was sprechen sie. Es gibt Leute, die Rechtstexte oder halt Staatsstrukturen oder sowas gerne basteln. Also nimm einfach, was dir gefällt, wo du dich für interessierst und mach eine Welt draus. Und musst nicht mit so viel Vorurteilen, oh, ich brauche ja eine Weltkarte, oh, eine Welt ist ja ganz groß. Ich mache nie Karten im Grunde. Meine Welten sind immer winzig. Das musste ich erstmal lernen, da musste ich erstmal drauf kommen, dass man sagen kann, nee, ist so. Da kommen wir wieder zu dem ist so. Nee, das ist so, das finde ich jetzt interessant. Darauf spezialisiere ich mich jetzt. Und ja.
Genau. Und wenn man vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, strukturierter rangehen möchte. Es gibt da zum Beispiel die Worldbuilding Questions, wo einfach Fragen zu verschiedenen Kategorien gestellt werden, wie Fragen zu Ländern, Fragen zu Regierungen, Fragen zu Völkern, Fragen zur Magie, wenn man Magie hat, Fragen zu Technologien. Oder wir haben bei uns in der Community zum Beispiel eine Aufzählung von solchen Kategorien, wo man sagen kann, okay, man hat jetzt zum Beispiel ein Land und dann ist da eine Liste, wo dann dort steht Herrscher, Herrschaftsform, Hauptstadt, Einwohner, Fläche und so weiter und so fort. Und an solchen Sachen kann man sich dann ein bisschen entlanghangeln zum Beispiel, was mir persönlich auch immer sehr hilft, Lücken zu schließen, wenn ich sie finde, oder auch einfach zu sagen, ich habe da wenigstens eine grobe Aufstellung, ohne gleich ewig lange Fließtexte schreiben zu müssen oder zu wollen.
Mir hilft das zum Beispiel überhaupt nicht. Ich kann mir überhaupt nicht, wie gesagt, manchmal sind bei mir 100 Leute, machen die Hauptstadt, manchmal sind es 10.000, was weiß ich. Also,
Dann noch eine kleine, aber feine Frage zum Abschied.
Ja.
Da ihr euch ja nun sehr intensiv mit Weltenbasteln auseinandersetzt,
ja,
habt ihr vielleicht Vorbilder aus der etablierten Rollenspielwelt? Oder vielleicht noch provokativer, was ist denn das beste etablierte Rollenspiel-Setting?
Schwer. Also wenn es um Vorbilder geht, bin ich weit gestreut und nicht nur auf Rollenspiel-Settings, muss ich mal sagen. Wenn ich jetzt auf Rollenspiel-Settings gehen würde, würde ich sagen, für mich ist eines der besten Rollenspiel-Settings, das ich kenne, The Genesis. Also dieses Endzeit-Setting auf der Erde mit Metroideneinschlag und dann gibt es ja diese Pilze, die Leute da befallen und mutieren lassen, und das finde ich richtig gut. Also es ist auch ein riesengroßes Vorbild für mich oder auch eine riesengroße Inspirationsquelle für mich. Vom Gefühl her, vom Style, von der Atmosphäre, richtig gut.
Ha, ich lasse mich von vielem inspirieren, aber ich mache alles selbst. Ich habe meinen Rollenspielregelwerk muss ich selbst machen. Ich habe noch nie ein veröffentlichtes Regelwerk gespielt. Und das muss alles selbst und handgemacht. Von daher Bin ich da wirklich die falsche Ansprechperson? Ich glaube allerdings, dass viele Leute, die gerne Welten basteln und sich wirklich so eine volle, dichte, überall ist Detailwelt vorstellen, dass die Adventurien sehr mögen. Zumindest als Vorbild eben sehen.
Wir müssen ja mal wieder DSA nennen. DSA bringt Klicks.
Tja, dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr Zeit hattet und mich so ein bisschen eingeführt habt, sozusagen ins Weltenbasteln.
Sehr gerne.
Wie immer sind alle Links in den Shownotes und ihr habt die letzten Worte.
Also, wer auch immer da draußen ist und in seiner Freizeit Welten bastelt, egal für was, kommt zu uns. Kommt zu uns ins Forum, tauscht euch mit uns aus. Wir beißen nicht, meistens nicht. Wir würden uns freuen, wenn wir einfach ein paar neue Leute kennenlernen würden. Ja, es wäre einfach großartig. Und ansonsten seid kreativ, blickt über den Tellerrand hinaus und probiert auch mal ein paar Sachen aus, die nicht immer nur in klassischen Rollenspiel-Settings sind, sondern versucht mal was Neues. Ist es nie verkehrt. Oder macht euren eigenen Kram.
Seid kreativ.
Das sind schöne letzte Worte. Das lasse ich einfach so stehen. Und Schnitt.